Bei der Saubermacher kannte man natürlich den Markt der Entsorgung und der Baustellen, Abfälle und die Organisation, die damit zu tun hat, ganz gut und hat halt gesehen, okay, typischerweise ist dieser Markt von drei wesentlichen Merkmalen geprägt. Er ist noch sehr analog gewesen damals, eigentlich auch heute noch
Ja,
sehr
in vielen
analog. Das
Bereichen heute noch.
heißt, viel Papierform, Anrufe, jetzt kann man sagen, ist Anruf noch analog, aber im Sinne von, naja, ein bisschen
Nennen wir es mal nicht systematisiert, nicht massiv.
systematisiert, E-Mail schreiben, Telefonanrufe, Briefe schreiben, naja, Briefe schreiben nicht mehr, Faxen waren noch ganz groß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts. Und ich habe hier heute einen Gast, den Felix Heiden, Geschäftsführer von Wastebox. Wie es zu der Gründung von Wastebox kam, was sie heute machen und welche Ideen sie vielleicht auch haben, Kreislaufwirtschaftsthemen im Bau anzugehen, besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Felix.
Moin Achim, freue mich dabei zu sein.
Ihr kommt nicht aus Deutschland. Die meisten meiner Gäste bisher kamen aus Deutschland, aber ihr wurdet ursprünglich in einem anderen Land ins Leben gerufen. Wo kommt ihr her?
Das ist richtig. Also unser Ursprung liegt in Österreich. Wir sind, um das gleich aufzuklären, jetzt kein klassisches Startup, wie du schon gesagt hast, wo sich irgendwie die Studienfreunde in der Garage zusammenfinden und dann was zusammen auf die
Steve
Beine
Jobs-mäßig.
stellen. Richtig, genau. Nee, wir sind, ich glaube, in der Branche nennt man das dann so Corporate Startup. Das heißt, die Ursprünge liegen bei der Firma Saubermacher. Saubermacher ist ein großer mittelständisches Unternehmen, Entsorgungsunternehmen aus Österreich. Die haben damals sozusagen die Wastebox, das Geschäftsmodell, auch die Technologie mit eigenen Mitteln programmiert, entwickelt. Dann natürlich mit ihrem eigenen Entsorgungsnetzwerk, mit ihren Kunden vor Ort in Österreich etabliert oder eingeführt, geguckt, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Gute Nachricht, hat funktioniert. Das Ganze war, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2016, 17, sowas rum. Auch relativ früh, muss man jetzt im Nachhinein feststellen. Und genau, und aufgrund dieses Erfolgs im Heimatmarkt sozusagen hat man aber gesagt, okay, Österreich schön und gut, aber ich sage es jetzt einfach mal für die Kollegen, ich hoffe, die hören nicht zu, Österreich schön und gut, aber ja doch irgendwie nicht ganz so groß und ich glaube, der Großteil auch des Baugeschäfts erstreckt sich da meist um Graz, Wien, sowas rum und naja, da guckt man dann eben auch auf den Nachbarn und dann Internationalisierungsstrategie und so weiter und dann ja, ist die Entscheidung eben gefallen, dort auch nach Deutschland zu expandieren.
Okay, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Neugierdekurve hochgetrieben haben und sagen, okay, Wastebox hat irgendwas mit Entsorgung zu tun, hat irgendwas mit Bau zu tun, kann der eine oder andere Hörer sich vielleicht fragen, ja komm, jetzt sag doch mal, was macht die Wastebox und warum gibt es euch überhaupt? Und damit du mir das beantworten kannst, vielleicht einfach nur mal zurückspulen, so was hatten sich das Team damals 2015 oder so gedacht, als sie gesagt haben, sie wollen irgendwas verändern, irgendwas lösen, irgendein Problem im Markt angehen. Magst du da ein paar Sätze drüber verlieren, bitte?
Klar, gerne. Also, um das auch gleich aufzulösen, was ist die Wastebox? Ja, die Wastebox ist eine Online-Plattform für Bauabfallentsorgung. Heißt klassischerweise, wir vernetzen zwei Kundengruppen. Das sind auf der einen Seite klassische auch Bauunternehmen, aber auch Immobilienunternehmen, eigentlich alles, wo die sozusagen Bauabfälle ja, erzeugen und dann loswerden müssen, entsorgen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir halt ein Netzwerk aus Entsorgungsbetrieben, klassischen Containerdiensten. Und diese beiden Player bringen wir per Online-Plattform und Smartphone-App zusammen. Ich kann gerne nachher im Detail nochmal oder ein bisschen weiter reinbringen. Aber zurück zu deiner Frage, warum ist das überhaupt entstanden? Naja, dort, wie gesagt, bei der Saubermacher kannte man natürlich den Markt der Entsorgung und der Baustellen, Abfälle und die Organisation, die damit zu tun hat, ganz gut und hat halt gesehen, okay, typischerweise ist dieser Markt von drei wesentlichen Merkmalen geprägt. Er ist noch sehr analog gewesen damals, eigentlich auch heute noch
Ja,
sehr
in vielen
analog. Das
Bereichen heute noch.
heißt, viel Papierform, Anrufe, jetzt kann man sagen, ist Anruf noch analog, aber im Sinne von, naja, ein bisschen
Nennen wir es mal nicht systematisiert, nicht dosiert.
systematisiert, E-Mails schreiben, Telefonanrufe, Briefe schreiben, nein, Briefe schreiben nicht mehr, Faxen waren noch ganz groß, genau. Also doch schon der Prozess noch ziemlich analog. Dann das Ganze sehr fragmentiert, das heißt viele kleine Player, ja, und damit auch intransparent. Also ich weiß ja dann nicht sozusagen unmittelbar, okay, ist jetzt dieser Dienstleister, hat er eine Servicequalität, ist, kann der liefern, was ich brauche, was sind die Konditionen, ist das angemessen, wo sitzt der, und so weiter. Und im Prinzip waren das dann diese drei Eigenschaften dieses Marktes, die man sich angeguckt hat, und das ist eigentlich typischerweise auch dann prädestiniert für so eine Plattform.
Sagen wir mal, das, was die Baufirmen, dass die Handwerker an Probleme haben, ist da tatsächlich das Erste, was so aufkommt, Intransparenz oder nicht genau wissen, wer das ist, oder ist vielleicht auch, wo, ich habe jetzt eine Baustelle im fremden Ort oder ich habe jetzt ein Thema mit einem vielleicht Material, wo ich gar nicht genau weiß oder in der Vergangenheit nicht hatte. Also dieses in die Wege leiten eines Abtransports des Bauabfalls. Es kann ich mir vorstellen, ist auch bei vielen ein Problem zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder hier irgendwie den Container organisieren und hoffen, dass der rechtzeitig kommt und dass der die richtige Größe hat und dass der den auch wieder rechtzeitig mitnimmt, ja. Das gibt es auch immer wieder, wo ich mir denke, das sind ja alles auch Probleme, die man im Alltag hat, wo man sagt, boah, hey, kann ich mir schon nervig vorstellen.
Ganz genau, das hast du gut beschrieben. Besser hätte ich es jetzt auch nicht machen können. Genau, das sind auch die Sachen, die wir eben angehen. Also bei jedem neuen Projekt sozusagen, je nachdem, wo das natürlich ist, muss man dann erstmal gucken, okay, wen gibt es da überhaupt? Wo sitzt der? Ist der, man will ja auch Fahrtwege vermeiden. Das heißt auch irgendwie, wie ist der lokal? Wie weit sind die Wege? Aber man möchte natürlich auch vergleichen. Das heißt, man guckt irgendwie, okay, zwei, drei in meiner Gegend. Dann fragt man die an, können die das denn überhaupt sowohl von den Behältnissen, die ich brauche, als auch von der Berechtigung, die Materialien, die bei mir auf der Baustelle höchstwahrscheinlich anfallen werden. Manchmal ist ja auch eine kleine Überraschung, aber
Kommt
so
schon vorkommen.
kann der das, darf der das überhaupt, auch von der Genehmigung her? Ich meine, da kann man jetzt auch mal drüber streiten, auch inwiefern bestimmte Genehmigungen zum einen zwar vorgeschrieben sind, aber dann am Ende doch nicht kontrolliert werden. Das ist vielleicht aber ein Thema für eine andere Podcast-Folge. So, aber ja, also wie gesagt, und diese Intransparenz, die meinte ich auch, ne? So, also kann der das überhaupt, darf der das? Ja, was kostet das natürlich am Ende auch, weil ich meine, am Ende wirtschaftlich muss es sich ja trotzdem dann auch irgendwie rechnen.
Okay, also das haben die damals so ein bisschen zusammengetragen, die haben den Markt angeguckt. Warst du da involviert schon? Ich weiß es gar
Nee,
nicht.
nee,
Da
nee.
warst du
Also
schon.
das war so um 2016, 17, 16, ja, genau. Dann wurde das Ganze in Österreich ausgegründet als eigenständiges Unternehmen. Und dann ist man 2018, Ende 2018 nach Deutschland expandiert. Da war ich aber auch noch nicht dabei, weil man das im Zuge einer Partnerschaft gemacht hat. Das heißt, man hat sich erst mit einem größeren Entsorgungsbetrieb hier, ähnlich wie eben die Saubermacher in Österreich, hat man sich hier einen Partner gesucht. Der hat die ganze Technologie, sag ich mal, auch lizenziert oder daran beteiligt, und die Hypothese war halt, dass man so ähnlich wie in Österreich dann eben auch direkt mit einem großen Entsorgungsnetzwerk an den Start gehen kann, vielleicht auch bestehende Kunden darauf übertragen kann. So, und es entzieht sich jetzt meine Kenntnis, weil ich war nicht dabei, aber am Ende des Tages hat diese Hypothese der Zusammenarbeit in Deutschland zumindest dann nicht aufgegangen. Aber das war dann wiederum auch persönlich natürlich mein Glück, weil man hat sich dann nicht entschieden, sich wieder zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, dann gucken wir, dass wir das Geschäftsmodell in Deutschland eben eigenständig, ohne Partner sozusagen, an den Markt bringen. Und da kam ich dann im Dezember 2020 als Geschäftsführer dazu.
Okay, also der erste Brückenkopf bauen hat nicht funktioniert. Dann hat man gesagt, baut man einen anderen und da warst du dann involviert.
Ganz genau.
Das Ganze sind ja zweiseitige Marktplätze, die ja irgendwie immer davon leben, dass man beides bekommt Kunden als auch Partner, weil wenn der eine nicht da
Henne-Ei, ne?
ist.
Plattform, klassisches Henne-Ei-Prinzip, richtig.
Genau. Und das hast du ja ganz gut gelöst in Deutschland. Zumindest, was ich so wahrgenommen habe und wahrnehme, ist, kommt es ganz gut an. Oder wie ist da die Erfahrung?
Das definitiv. Also wir haben schon harte Wachstumskurven, trotz Corona, trotz Materialengpässen, trotz was auch immer, was gerade immer zu am Bau los ist, haben wir sehr gute Wachstumskurven. Ich sag mal, in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 3 Jahren jeweils immer verdoppelt, auch vom Umsatz her. Auch mit namhaften Kunden, sage ich mal, auch Rahmenverträge abgeschlossen und auch Wachstumsvereinbarungen in die Zukunft getroffen. Und das zeigt mir dann schon, dass wir da auf einer sehr, sehr guten, richtigen Spur sind. Natürlich ist trotzdem, muss man sagen, jeden Tag eine große Herausforderung, das alles zu lösen, weil Baustellengeschäft dann doch an irgendeiner Stelle immer individuell bleibt. So, und man kann einen gewissen Teil natürlich systematisieren, man kann einen gewissen Teil digitalisieren, man kann einen gewissen Teil automatisieren, aber an irgendeiner Stelle hört es dann auf.
Ist halt doch
So.
Pandoras Büchse manchmal, gell?
Ja, da hört es dann auf. Und das haben wir aber so an der Stelle, finde ich, auch ganz gut gelöst, weil wir eben nicht sagen, okay, also unser Offering sozusagen, Gott, habe ich das gerade gesagt? Okay, nee, streich das bitte.
Wir können
Wenn ich
fünf
das
dazu
nächste
kommen.
Mal irgendwie der Englisch rede, dann bitte hier durch die.
Ich wollte gerade schon sagen, weißt du, ich wollte gerade schon sagen, es ist jetzt ein bisschen dieses Corporate Starter, ein bisschen neues Geschäftsmodell gerade in dem Thema. Und jetzt wollte ich dich als nächstes fragen, wie denn die Customer Journey aussieht.
Ach,
Also,
hör auf.
aber das mache ich nicht.
Nee, mach lieber nicht. Mach lieber nicht. Also,
Aber nichtsdestotrotz, sorry, wenn ich dich da
ja, bitte.
unterbreche, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer jetzt denkt, okay, grundsätzlich prinzipiell verstanden, aber erzähl doch mal ganz hart faktisch, wie sieht es aus, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zum Beispiel ein Handwerker und ich brauche übernächste Woche beim neuen Projekt den Container und die ganze Abfallthematik muss ich organisieren. Wie macht man das, wenn man euch nutzt?
Also erstmal übernächste Woche, da würde ich sagen, boah, da haben wir ja ewig Zeit. Das ist ja richtig gut. Meistens kommt die Bestellung irgendwie, oh, ich bräuchte den, hätte, der wäre cool, wenn der gestern da gewesen wäre schon. Nein, aber egal. Also wie ist es bei uns? Also jeder, sowohl Kunde als auch Partner, wir sind ein offenes Netzwerk, kann bei uns natürlich dabei sein und uns nutzen. Ausgenommen Privatpersonen, also wir richten unser Angebot aktuell ausschließlich an Gewerbekunden, aber jeglicher Größe tatsächlich. Und das bedeutet einfach, man kontaktiert uns, dann würde Folgendes passieren, wir würden uns einmal mit dem Unternehmen hinsetzen, würden sagen, okay, was sind denn so grob die Anforderungen, in welcher Region seid ihr unterwegs, was sind typischerweise die Bauabfälle, die ihr ja auf euren Projekten entsorgen müsst, was sind das typischerweise für Projekte an sich. So, und dann würden wir uns angucken, okay, was können wir euch da preislich anbieten? Weil das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Was wir nicht machen, ist, wir haben keine feste Marge, keine festen Prozentsätze, die wir jetzt zum Beispiel auf die Rechnungen, die uns unser Entsorger aus unserem Netzwerk stellt, einfach draufschlagen und dann weiter berechnen, sondern wir gucken sowohl dem Kunden als auch dem Partner in die Augen und sagen, hier, das können wir dir anbieten, und passt das so für dich? So, und dann diskutieren wir natürlich ein bisschen drüber, natürlich auch, was sind die Zukunftsaussichten, so, was ist das Potenzial allgemein. Also man wird sich dann preislich einig, in den meisten Fällen, manchmal auch nicht, ist auch okay. So, und dann legen wir das Unternehmen und die zugehörigen Nutzer, meistens Bauleiter, halt im System an. Das kann aber auch der Kunde komplett selber machen, weil das ein Self-Service-System ist. Und dann muss man eigentlich nur noch die Baustelle anlegen. Und am besten auch die Smartphone-App bei Google, im Play Store und im Apple Store installieren, einloggen und fertig. Dann kann man bestellen. Und ja, dann kommt der
Das, das, das,
Container.
das, das so, ja, okay, das ist dann ähnlich wie bei Lieferando oder so. Ich suche mal einfach aus, was ich jetzt gerade brauche, Größe, was
Genau.
entsorgt werden soll und dann.
Genau, du legst natürlich erst die Baustelle an, damit wir wissen, wohin. So, und
Das ist eine
dann.
wichtige Info, ja.
Das ist eine wichtige Info. Und dann steht dir halt zur Auswahl, je nachdem, was wir vorher halt auch definiert haben. Okay, ich brauche den und den Behälter zum Beispiel, keine Ahnung. Die Leute, die sich auskennen, 10 Kubikmeter Absetzer mit Deckel, damit kein anderer Müll von Nachbarn da reingeschmissen wird, den brauche ich übermorgen auf die Baustelle, und zwar zwischen bis hin zu, keine Ahnung, du kannst auch Zeitfenster definieren. So, bis, der soll am besten zwischen 9 und 11 kommen. So. Und dann drückst du auf Bestellen. Ja, dann landet der Auftrag bei uns, um das zu Ende zu führen. Und wir haben, wie gesagt, das Netzwerk dort deutschlandweit hinterlegt. Haben jetzt im, also insgesamt in den letzten Jahren haben wir mit über 1000 Entsorgern zusammengearbeitet. Pro Jahr regelmäßig eigentlich so mit zwischen 600, 700. Und genau, dann gucken wir, wer ist da in der Gegend unser Partner. Ja, dann vermitteln wir den Auftrag dahin. Der führt den durch. Meldet uns das auch zurück. Ja, das heißt, der sagt dann, okay, ich nehme ihn an, den Auftrag kann ich durchführen. Und dann sieht der Kunde auch immer den Status im Portal, ist angenommen und so weiter. Wir haben noch keinen Auftrag abgelehnt. Ja, also wenn der eine Partner nicht kommt, das ist ja der, oder nicht kann,
Okay, ihr
ist der
löst das
Vorteil.
Problem für den Besteller auf jeden Fall.
Genau, für den Besteller löse ich es, weil im Zweifelsfall ist es eigentlich egal, wer dann das liefert. Was wir natürlich aber trotzdem versuchen, ist eine Baustelle mit so wenig Partnern wie möglich durchzuführen, damit sich auch einfach die Prozesse dann natürlich einspielen.
Ja, wenn er schon mal weiß, wo es ist und wie er da
Richtig, genau.
parken kann und ja, cool, kann ich verstehen.
Genau.
Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es über den Triple übertragenen Sinne tatsächlich so ein bisschen wie Lieferando von der Grundidee oder für Uber oder so. Das
Genau, wir sagen immer, das Uber der Bauabfallentsorgung. Also,
heißt,
beziehungsweise habe ich am Anfang gesagt, jetzt sage ich es nicht mehr, aber.
nee, ja, okay, frage ich nicht weiter nach. Aber das Konzept ist, glaube ich, verstanden. Das heißt, ihr macht die Prozesse einfacher, haltet euch aber raus aus dem physikalischen, also aus diesem Material hin und her fahren. Ihr vermittelt quasi Geschäft und löst, okay, ist an sich ja ganz cool. Und gibt es da, du hast gerade schon gesagt, aber ich frage nochmal nach, weil der Prozess, wie man bei euch Kunde wird, ab welcher Größe Handwerker macht es Sinn, mit euch zu arbeiten? Wenn ich jetzt eine Einmannfirma habe, würde es auch Sinn
Genau.
machen?
Also ne, die Sinnfrage kann ja nur jeder für sich selbst beantworten. Ich sage dir nur, was wir aber aus Erfahrung wissen, ist, jeder kann bei uns natürlich Kunde werden. So. Natürlich lohnt sich ein Netzwerk erst, wenn ich eins brauche. Wenn ich also, wie sagt man das so schön, glaube ich, irgendwie 50 Kilometer um Kirchturm rumbaue, und das mit zwei oder mit einem Entsorger hinkriege, den ich auch am besten noch im örtlichen
Sowieso, ja.
Schützenverein und im Fußballverein kenne,
Auf Kurzwahl hast du ja.
ganz ehrlich, dann würde selbst ich sagen, naja, weiß nicht genau. Also herzlich willkommen, aber ja, ob sich das jetzt so lohnt, das da würde ich mal ein kleines Fragezeichen hinmachen. Also, das heißt natürlich, lohnt es sich vor allen Dingen für Unternehmen, die eben mindestens mal ja ein Stück weit überregional unterwegs sind, ein ganzes Bundesland, zwei, drei Bundesländer. Oder viele Kunden von uns sind halt wirklich auch deutschlandweit bis über die Ländergrenzen hinweg tätig.
Ja, dann ist das Schöne, das ist ein Prozess und die müssen nicht. Ich habe mir das mal sagen lassen, dass bei den Wasserwerken, du von Stadt zu Stadt, wenn du Handwerker bist und du willst da was beantragen, musst du von Stadt zu Stadt die anderen Regulatorien kennen. Das wäre ist auch so ein Thema, wo man sagt, total verteilt könnten wir eigentlich viel besser lösen, aber
Ja.
nicht Teil von uns, von heute. Also natürlich sinnvollerweise überregional. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich habe bei mir im Kundenkreis ein paar so Asbestentsorger und so Brownfield-Dinge, wo ich sage, da hast du vielleicht auch nicht immer gerade auf Kurzwahl zu sagen, so komm mal vorbei und hol mir mal meinen Sondermüll ab. Wie regelt ihr so, sagen wir mal, solche Themen?
Genau. Also wir stellen sozusagen dann den Kontakt her zu, sag ich mal, Probenahmestationen, je nachdem, was für ein Material das ist, was da nachgewiesen werden muss. Manchmal reicht ja auch schon so ein Produktdatenblatt, aber wenn es dann wirklich da ins Eingemachte geht, dann vermitteln wir sozusagen den Kontakt auch zur Probeentnahme. Und wenn das dann sozusagen zur Verfügung steht, dann gehen wir damit auf unser Netzwerk zu.
Das heißt, ich kann mich auch bei euch melden, wenn ich mir gar nicht so sicher bin oder wenn ein Problem auftaucht, während ich irgendwo am Sanieren bin und sage, oh Gott, was fällt uns da auf? Dann weiß ich auch, ich kann mich bei euch melden und ihr versucht dann mir zu helfen.
Genau, also was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist irgendwie so Cherry-Picking und sagen, okay, hier, gib uns deine Top 5 einfachsten Abfallarten. So, mit dem Rest haben wir nichts zu tun, wenn wir sozusagen uns auf ein Kundenverhältnis auch einlassen. Dann wollen wir, und deswegen auch ist auch dieses Vorgespräch halt wirklich auch so wichtig, zu wissen, okay, was habt ihr denn üblicherweise? Aber wir haben auch schon, was sind denn hier meine beiden Beispiele, die ich immer nenne? Wir haben auch ölverschmierten Gleisschotter schon losgeworden oder, boah, wie hieß das? Japanischer Knöterich. Irgendwas ganz, ich weiß es auch nicht mehr,
Das
irgendwas.
kommt auf jeden Fall in die Kategorie Obskures.
Japanischer Knöterich, ich kannte das nicht. Also logischerweise nicht. Aber ja, sowas im Bereich Grün. Für mich habe ich das dann unter grüne Abfälle abgespeichert, aber
Okay.
ja.
Okay. Nachvollziehbar. Also, wir haben eigentlich die, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Ist eigentlich total einfach. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so ein Geschäftsmodell, glaube ich, hat. Es ist für den Anwender nachher nicht schwer. Vielleicht noch kurz mal die Brille aufziehen von den Entsorgern. Weil natürlich, wir wissen es alle, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum du das Uber gar nicht mehr so gerne nennst. Der Entsorger selbst ist ja eigentlich ein eigenständiger, selbstständiger Geschäftsmann, Unternehmen. Und du hast ja vorher so ein bisschen durchklingen lassen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ihr habt relativ eine gute Wertvorstellung, gute Firmenkultur zum Thema fairen Umgang. Und deswegen ist es mit Uber vielleicht ein doofes Beispiel. Aber wenn ich jetzt ein Entsorgungsunternehmen bin, ja, und sage, hey, das klingt cool oder da könnte ich mitmachen, gefährdet das mein aktuelles Geschäftsmodell oder drückt dir die Preise ganz krass oder wie ist diese Zusammenarbeit mit euch?
Dadurch, dass wir ja keine festen Margen machen in beide Richtungen auch nicht. Das heißt, wir sagen auch nicht, wir ziehen dir irgendwie einen Prozentsatz ab, sondern uns vorher wirklich über die Preise Gedanken machen. Also sind wir, also oder besprechen und einig werden, hat ja der Entsorger immer noch selber die Hoheit zu sagen, du mit den Preisen kann ich nicht mitgehen. Und wir sind auch kein, es gibt ja auch andere Plattformen in anderen Bereichen, die machen das öffentlich und dann spielen die so eBay. So,
Ja, versteigern.
und dann geht es so an den günstigsten. Sowas machen wir auch nicht. Das heißt, die Preise sind auch nicht, die Preise unserer Entsorgungspartner sind ja auch nicht transparent irgendwo in der Plattform. Für uns natürlich schon, logischerweise, da kommt das her. Aber es ist kein Vergleichsportal. Ja, das möchte ich nochmal hervorheben. Das heißt, im Zweifelsfall vorne, wenn wir uns vorne einig werden, wüsste ich nicht, warum das jetzt noch ein Thema sein sollte, weil wenn du mir gesagt hast als Entsorger hier, das ist, was ich brauche, und ich sage, jo, alles klar, komme ich mit klar, kann ich mitarbeiten und kann da auch wirklich Kundenaufträge generieren, auch für dich, dann ist das alles in Ordnung. Natürlich kennen wir aufgrund der Vielzahl der Entsorger, die wir in unserem Netzwerk haben, haben wir einen guten Marktüberblick, wissen, ab wann ist etwas vielleicht auch nicht mehr fair. So. Und damit gehen wir natürlich auch rein. So. Aber wir wollen jetzt kein Preisdumping betreiben, vor allen Dingen, weil wir auch wissen, dass wenn man damit einmal anfängt, auch gerade im Entsorgungsmarkt, dann es ist natürlich ein Stück weit so meine Erfahrung bisher. Klar, es ist Konkurrenz, aber irgendwann halten die dann doch zusammen und erzählen, ne, jeder erzählt sich das auf Kundenbasis genau dasselbe. Unsere meisten Sachen kommen momentan beiderseits aus Empfehlungen tatsächlich, so was ziemlich cool ist. Und genau, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Ja, die pa passt da. Der Gedanke, ich führe das mal fort, ja, um nochmal den Vergleich. Du bringst ihn zwar nicht, aber ich bringe ihn nochmal. Was bei Uber ja das Schlimme war oder Schlimme ist, ist, dass sie neben den etablierten Markt auf einmal Laien gesagt haben, nimm dir ein Auto, hock dich rein und mach den bestehenden Markt Wettbewerb. Das macht er ja nicht. Ja? Das
Ja,
wäre jetzt
genau.
wie wenn ich sagen würde, hey, das ist total cool, ich habe hier auch eine Tonne vorne, das heißt so 60 Liter kann ich auch abnehmen. Sondern ihr müsst ja mit den bestehenden Gruben, Mullen, Entsorgern arbeiten und auch braucht auch die Expertise der Leute, dass es nachher weggeht. Dann hätte ich vielleicht, wenn man jetzt das ganze Thema
Da hätte ich tatsächlich
beendet.
noch eine
Ja, ja,
Anschlussinfo,
ja.
weil das ist an der Stelle nochmal wichtig, dass wir auch in unserem Netzwerk ausschließlich, das ist tatsächlich eine harte Anforderung, die wir haben, Entsorgungsfachbetriebe, also zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, beauftragen und auch zulassen. So, und da stellen wir für uns zumindest schon mal ein Minimum und für unsere Kunden natürlich auch ein Minimum an, ja, an Umgang mit Material und so weiter und Servicequalität und so weiter sicher. Wir selbst sind übrigens auch zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, obwohl wir keinerlei Logistik sozusagen haben oder keine Muldencontainer besitzen, sind dann für Handeln und Makeln sozusagen zertifiziert und müssen uns da auch jedes Jahr diesen Audits stellen, ob wir denn ne, das Netzwerk richtig beauftragt haben, ob wir die richtigen Entsorgungswege gegangen sind, ob wir das alles richtig dokumentiert haben. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal da sichergestellt, dass wir da kein Uber sind. Deswegen habe ich auch den Vergleich dann irgendwann sein lassen.
Macht
Ja,
Sinn, macht Sinn, ja.
genau.
Ich meine, das Bild hat man relativ schnell im Kopf, weil ja eben keine eigenen Zahlen macht. Ich habe noch eine vielleicht, um das ganze Thema abzuschließen, abzurunden. Waste, ja auch gerade Thema Nachhaltigkeit, Thema Kreislaufwirtschaft, Thema, ja, was für den einen Müll ist, ist für den anderen wieder eine Ressource. Und Wastebox kam mir, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, kam mir gleich so in den Sinn, ein bisschen wie diese Papiereinsammler, ja, die dann nachher das wiederverwerten. Habt ihr Ideen, Konzepte oder gibt es irgendwas auf der Vision, das Map oder Roadmap, dass es sagt, Kreislaufwirtschaft edit macht, bringt ihr auch noch irgendwelche Sachen dazu?
Genau, definitiv werden wir uns da weiterentwickeln. Wir haben schon auf Kundenseite sozusagen die ersten konkreten Sachen umgesetzt. Zum Beispiel, dass wir mit einem Kunden auf Basis der Projekte, die wir bisher auch durchgeführt haben, die haben wir uns angeguckt, die haben wir analysiert, Querverweise gemacht und so weiter, auch in Abhängigkeit der und Vergleiche angestellt, in Abhängigkeit auch, was waren das für Projekte, was ist da angefallen an Mengen, welches Material und so weiter. Und dann haben wir darauf aufbauend, ja, so, wir nennen das dann Wertstoffhöfe, eingerichtet. Das bedeutet, dass wir sozusagen empfehlen, eine Art Grundausstattung an Containern für bestimmte Abfallarten, die standardmäßig bei bestimmten Projekten, hingestellt werden sollten, um einfach auch die Trennmöglichkeit erstmal überhaupt die Rahmenbedingungen zu verbessern, wie vor Ort denn, die Abfälle getrennt gesammelt werden können, weil man kann viel darüber reden, wo geht das Material hin, wie wird das vorher nochmal sortiert, in welchen Anlagen geht das und so weiter und so fort. Aber es fängt ja ganz vorne drauf an, weil je besser ich halt vorne trenne, das wird jeder verstehen, desto einfacher ist es nachher, diese Abfallarten auch in die geeignetsten Wege nachher zu
Ja,
überleiten.
klar,
Wenn ich
natürlich.
nachher einen Baumischabfall da erstmal sortieren muss, dann fallen auch wieder Kosten an und so weiter. Das ist immer das Schlimmste. Das heißt, wir fangen da vorne an, das zu machen. Und das wollen wir auch weiter, sozusagen ausbauen, auch mit kleinen Behältnissen, dass sich auch lohnt, kleine Sachen irgendwie separat, zur Verfügung zu stellen und zu trennen. Das noch besser auch zu dokumentieren. Und hinten raus, wie gesagt, unser Netzwerk besteht jetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, es endet auch bei den Containerdiensten. Das heißt, auch die fahren eben dahin, die fahren das natürlich auf ihre Höfe und danach fahren die das in die Anlagen, mit denen sie arbeiten
Ja,
sozusagen.
klar.
Aber mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich das Thema Gips. Da gibt es, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, aktuell zwei Anlagen in Deutschland zum Gipsrecycling. So, und wenn man sich dann jetzt mal ganz grob einfach nur überlegt, um die Story kurz zu halten, ich bin jetzt ein einzelnes Bauunternehmen, ich habe einzelne Projekte in ganz Deutschland und der Gipsabfall, der um diese zwei Anlagen herum ist, okay, das lohnt sich, das mache ich, aber der Rest, der kommt halt ganz normal irgendwie in die Verwertung. Und wenn ich jetzt aber zum einen mir dann überlege, könnte ich das sammeln, damit sich der Transport nachher lohnt und vielleicht den Radius um diese Anlage sozusagen vergrößern. Oder kann ich sogar noch so weit gehen und sagen, ich kann sogar Abfälle von verschiedenen Anfallstellen, also unterschiedlichen Baustellen, nicht nur meine eigenen, sondern auch von anderen, weil es eine Plattform gibt, die weiß, wo das gerade ist und wo das anfällt,
Oder
ja.
wo es in Zukunft bald anfallen wird, ja.
Ja, ganz genau. So, das dann sammeln und dann gezielt dahin bringen. Dann ist das schon für mich so ein Gedankenexperiment oder so ein Beispiel, wo man sagt, okay, das ist einfach, das macht irgendwie Sinn. So. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, dass wir schon dahin gehen werden, dass wir auch zusätzlich zu den, ja, rein zu den, ich sag mal, Logistikunternehmen, Containerdiensten, dann auch unser Netzwerk erweitern werden hinsichtlich auch Anlagen, wo die denn sind, damit wir einfach noch besser nachher vielleicht auch die Stoffströme steuern können. Aber es gibt auch, und das noch zur Ergänzung, natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, so die Abfälle auch wieder an mein Werk zum Beispiel zurückzuführen. Oder an eine bestimmte Aufbereitungsanlage, die daraus wiederum Rohstoffe für mein Werk zur Verfügung stellen. Ja, auch diese logistische Aufgabe kann man als Plattform, wie wir sie sind, natürlich auch abbilden.
Bei Metallschrott ist es ganz offensichtlich, ja, da gibt es großes wirtschaftliches Interesse, das zu machen, und verstehe ich sehr gut. Ich habe die letzten Tage, weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, gibt es eine Most Dangerous Game von Joko Winterscheidt. Musst du mal anschauen, und dort wird Kopenhagen gezeigt, und die haben dann ein ganzes Quartier gebaut und haben Wände rausgerissen von einem alten Ziegel. Und haben daraus quasi so Wandblöcke gemacht und neu aufgebaut. Sieht super cool aus, hat so ein Architekt in Kopenhagen gemacht. Super Empfehlung, das anzuschauen. Da geht es um die Klimawende, um Kreislaufwirtschaft und wie man das ganze Thema lösen könnte. Und das ist mir einfach, wo ich das gesehen habe und an den Podcast auch da gedacht habe, gesagt, das wäre ja auch spannend zu sagen, warum ist eigentlich alles Müll? Vielleicht. Deswegen das Beispiel aus Kopenhagen, das sind so ein Quadratmeter große Wandstücke, die einfach wie so eine Patchworkdecke wieder benutzt haben und neue Fassaden gemacht haben. Super spannend, würde ich dir mal empfehlen, mit reinzuhören.
Ja, danke für den Tipp auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr gerne. Du Felix, ich glaube, das Einzige, was wir noch sagen müssen, ist, wenn jemand Interesse hat, ist es relativ einfach: wastebox.biz, da drauf gehen. Habe ich das richtig gesagt? Bits mit Z
Ja,
hinten.
genau. Bits. Oder bei mir LinkedIn, Felix Heiden, verknüpfen geht auch.
Bei LinkedIn. Super, super Schlagwort noch. Das ist eine tolle Brücke für mich, weil jeder, der den Podcast jetzt gehört hat und cool findet, gerne was natürlich teilen. Man kann mich auf LinkedIn finden, und wir haben auch die Bauimpulse LinkedIn-Gruppe. Da kann man gerne einfach auch reingehen. Da posten wir ab und zu die neuen Beiträge und fragen auch immer mal wieder, ob jemand Interesse daran hat, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Danke, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt.
Ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hoffe ich auch. Bis dann.
Und wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt: Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.